Ja, Herr, du bist heilig. Heilig, das ist so ein Urwort. Es ist gleichzeitig unantastbar. Es hat die Transzendentalien in sich. Gott ist der Ewige, der Heilige, der Schöne, der ewig Gute. Und damit uns das mehr ins Bewusstsein noch dringen kann, bitten wir wieder unsere Schutzengel, dass sie uns helfen in dem Gebetsblatt, das sie bei sich haben. Ganz oben, wo die Überschrift Engelhilfe steht. Wir beten gemeinsam. Herr, befiehl deinem heiligen Engel, dass er meinen Geist reinige von aller Wirrnis, Unnützer und sündiger Gedanken. Befiehl ihm, dass er mein Herz mit der Glut seiner Liebe ausbrenne, dass alle Anhänglichkeiten verschwinden und nur du allein es besitzest. Befiehl deinem heiligen Engel, dass er mit seinem Schwert alle Schwächliche und Halbe von mir abschlage, damit ich endlich so werde, wie du mich haben willst. Amen. Herr, sende deine Engel, dass sie mir beistehen, deine Gnade zu bewahren, um sie weitergeben zu können, dein Blut zu schützen in seinem Drängen nach Heimholung der Schöpfung, deine Aufgabe zu erfüllen, genau wie du sie willst, dass wir sie vor dich bringen. Amen. Und so segne uns zu einem guten Beisammensein heute Nachmittag Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In den Segen eingeschlossen sind natürlich alle, die mit uns jetzt übers Radio verbunden sind. Wir haben im Vortrag am Vormittag uns vorgenommen, heute so 7 Grundschritte geistlichen Heils kurz zu durchdenken und dann auch noch etwas zu sprechen über die Mittel, die geistlichen Mittel, die dem Heil dienen. Der erste Schritt war, bei Gott ankommen, zu Gott gehen. Wir haben gesagt, lernen, Gott zu schauen. Und dabei müssen wir noch kurz einen Blick richten auf die Frage, vor welchen Gott treten wir? Haben wir ein realistisches, sprich biblisches Gottesbild, das auf der einen Seite allmächtig, allwissend, unendlich gut, diese Agape, die ewige Liebe ist, und auf der anderen Seite auch derjenige, der sich ganz uns zuwendet, sich entäußert, wie es in der Schrift heißt, sich erniedrigt, also um es in einem Bergbauern, in einer Bergbauerntheologie zu benennen, dem ist nichts zu blöde, was ich im Herzen habe. Mit dem lieben Gott kann man an jedem Ort und über alles sprechen, was mich gerade bewegt. Manchmal auch die Dinge, die wir nicht einmal den Leuten sagen würden. Ich habe euch am Anfang gesagt, es gilt wirklich, wahrhaftig zu werden. Gott wahrhaft vor sich zu haben, aber auch alles, was in mir ist, zu ihm zu tragen. Und dass in uns allen noch manches Arge steckt, das besingt ja schon der Psalmist. Noch manches Arge steckt in mir, ist in mir, was nur dein Licht erleuchten kann. Ich habe immer Sorgen gehabt, wenn Seminaristen, die ich ausbilden durfte, sehr fromm und sehr überhöht gebetet haben. Dann hatte ich mit der Zeit immer mehr den Verdacht, das, was wirklich da ist und was wirklich ein Problem ist, das schauen uns gar nicht an, sondern sie wollen schön und edel scheinen und das ganze Erhabene tun. Wir dürfen schon auch ganz Erhabenes tun, keine Frage. Aber wenn ihr wirklich geistliches Heil haben wollt, dann müsst ihr auch den Dreck zulassen, der da ist. Um Verzeihung bitten, wo es um Verzeihung zu bitten gilt. Und das auch zum Erlöser zu bringen, das ihr selber gar nicht bewältigen könnt. Manchmal kommen Leute und sagen, ja, sie seien zornig gewesen und schon wieder seien es ungehalten und so weiter, nicht? Dann sage ich, wahrscheinlich sind Sie das jetzt schon 60 Jahre, oder? Jetzt gehen Sie mal die Sache an Und tun Sie mal die nächsten 2, 3 Monate immer wieder sagen am Morgen, wenn Sie aufstehen, Herr, ich neige zum Jähzorn. Ich bitte dich, heile das in der Wurzel und lass mich doch teilhaben an deiner ewigen Geduld. Oder? Die heilige Hildegard sagt, Tugenden sind Gotteskräfte, die im Menschen Raum gewinnen. Wenn ich sie noch nicht habe, dann muss ich dafür beten. Oder wir selber, wir schaffen es ja kaum, unsere Laster zu überwinden. Oder? Ihr seid alle schon älter, ihr habt ja mindestens so viel Erfahrung wie ich selber. Und da muss ich Kraft Gottes erbitten. Und damit ich aber das Richtige erbitte, muss ich mit dem vor Gott gehen, was da ist, was wahr ist. Und nicht frommer tun, als ich bin. Also, Gott schauen, vor welchen Gott trittst du, komm ihm nahe. Er will mit uns eine intime Beziehung führen. Wir haben es so umschrieben, lass dich von Gott umarmen, bitte ihn, alle falschen Vorstellungen von dir zu nehmen. Schau ihm gleichsam in die Augen, sprich mit ihm, er versteht dich. Er ist allmächtig und unendlich gut und vor allem er freut sich auf dich. Denk dabei wirklich an diesen Vater, den uns Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn vor Augen stellt. Der Vater geht dem Sohn entgegen, was in der jüdischen Tradition dieser Zeit undenkbar ist. Da geht der Jüngere zum Älteren. Aber der Vater geht dem Sohn entgegen. Das ist, hat einen starken Impetus. Und er hat kein einziges Wort des Vorwurfes. Er freut sich einfach, dass er heimkommt. Und es kommt in diesem Gleichnis zweimal vor, dass er sagt, er war tot und jetzt lebt er wieder. Auch als er ihn gegen den anderen Bruder verteidigt, wir müssen uns doch freuen. Er war tot und jetzt lebt er wieder. Ohne Gott seid ihr letztlich tot. Ihr habt das Leben nicht in euch. Der zweite Punkt, also nachdem wir Sehnsucht nach Gott haben, zu ihm gehen, immer mehr seine Nähe zulassen und suchen, schauen wir jetzt nach innen auf all das, was in uns, ich sage mal, den Platz Gottes streitig macht. Sünden, Fehler, Ängste, auch Bindungen, Süchte, Laster, alles zu ihm tragen. Er ist der Erlöser. Manchmal sage ich zu Menschen, wenn sie schon resignieren, weißt du, der Herr lässt sich von dir als Erlöser sein und Schöpfer sein nicht nehmen. Er ist der Schöpfer, er ist der Erlöser, nicht du. Wir haben so manchmal in uns noch den Gedanken, wir müssten uns selber erlösen. Können wir nicht. Der dritte Schritt ist dann, nachdem ich alles, was in mir ist, Ängste auch vor allem, dass ich das alles Jesus gebe, übergebe, er ist mein Erlöser. Und im dritten Schritt dann schaue ich auf die Nächsten hin. Ich muss den Mitmenschen ganz vergeben, sie aus ihrer Schuld entlassen, unter Anführungszeichen Gott vergeben, was er mir zugemutet hat, weil ich es vielleicht noch nicht verstehe. Ich muss mir unter Umständen auch selber vergeben, haben wir gesagt, weil ich vielleicht mir selber nicht verzeihen kann, dass ich Entscheidungen gefällt habe, die mein ganzes Leben beeinträchtigen. Das waren die Schritte, die wir am Vormittag vor Augen hatten. Wir kommen jetzt zum vierten Schritt. Das ist ziemlich anspruchsvoll. Loslassen, verzichten und widersagen allem, was süchtig macht. Alles, was Gottes Platz in meinem Herzen besetzt. Ich verzichte auf alles. Ich will frei sein von allen negativen Bindungen, von allen Süchten. Ich habe manchmal in der Seelsorge Leute gefragt, ja, wollen sie überhaupt gesund werden? Sagt sie noch, selbstverständlich. Sag, ich habe den Eindruck nicht, sie verwenden nämlich ihre Krankheit, damit alle sie lieben und schonen müssen. Auch solche Verhaltensweisen gibt es. Solange ich nämlich schwach und krank bin, müssen alle gut zu mir sein, ob sie nun wollen oder nicht. Also man muss schon mal auch hineinschauen, will ich wirklich voll und gesund und in der Kraft sein? Dann sind wir vielleicht fernsehsüchtig, nicht? Und irgendwie möchte ich ja schon ganz nah zu Jesus, gell? Aber den Tatort und die 2, 3, 4 Stunden Fernsehen jeden Tag, das möchte man schon noch irgendwie behalten, gell? Dann kommst du halt bis zu einem gewissen Grad. Aber du kommst nicht weiter im geistlichen Leben. Könnt ihr damit was anfangen? Drum, wisst ihr, Exerzitien, ich schaue mal wirklich hin, was hält mich fern von Gott? Und dann treffe ich eine Entscheidung, sage, okay, du musst jetzt kürzer treten, weil ich möchte, dass der liebe Gott größer wird in meinem Alltag. Okay? Muss jeder für sich selber leisten. Der Hans Bub hat da mal ein sehr schönes Beispiel gebracht. Er hat gesagt, wenn du dich entscheidest, dass Gott in deinem Leben eine Rolle spielt, dann ist es ungefähr so, dass du in deinem wunderschönen Haus ihm ein Zimmer zur Verfügung stellst. Und da ist ein schönes Bild drin und ein schönes Bett und ein Tischerl und halt ein richtig schönes Zimmer richtest ihm. Er sagt, Jesus, ich freue mich, dass du jetzt in meinem Haus bist. Wenn du dann im Glauben wachsen willst, dann wird irgendwann Jesus bei dir an der Tür klopfen und wird sagen, ja, grüß dich. Und du wirst sagen, ja, Jesus, brauchst du was? Fällt dir was? Kann ich dir was besorgen? Und er wird zu dir sagen, ich wollte nur mal so schauen, wie es dir so geht, gell? Und dann sitzt du gerade beim Tatort, nicht? Oder ist egal was, nicht? Dann wird Jesus zu dir sagen, magst du mir nicht deinen Fernseher geben? Und du wirst sagen, aber Jesus, ich muss doch wissen, was in der Welt läuft, damit ich für die Sachen beten kann und so, nicht? Und dann wird er vielleicht zu dir sagen, weißt du was? Gib mir deinen Fernseher und ich sag dir, was in der Welt läuft. Und weil du Jesus ja ernst nehmen willst, gibst du ihm den Fernseher mit, nicht? Man könnte auch sagen, den Computer oder sonst was, nicht? Und er nimmt deinen großen, keine Ahnung wie viel Zoll Fernseher und trägt ihn raus. Jetzt hast du ein leeres Wohnzimmer. Gut, jetzt wirst du dich hinsetzen und ein bisschen Bibel lesen, anstatt Tatort schauen, nicht? Und dann wirst du ein bisschen darüber nachdenken und beten. Und dann erzählt der Hans Bub, dann klopft es auf einmal wieder, schon wieder steht er da. Ja, Jesus, was willst du denn jetzt noch? Und so geht er halt weiter. Und dann hast du ein schönes Fitnessstudio in deinem Keller, dann wird er da sagen, weißt du was, gib mir ein bisschen dein Fitnessstudio. Ja, aber ich muss doch fit sein, ich muss doch das Evangelium verkünden. Ich sorge für deine Fitness, gib mir du dein Fitnessstudio und so weiter, nicht? Und dann schlussendlich hast du eine ausgeräumte Wohnung und Jesus steht schon wieder da. Ja, was möchtest du denn jetzt noch? Sagt er, ich würde gern mit dir in den Keller gehen. Jesus, im Keller ist nur Grümpel, da ist nichts Gescheites. Zeig mir doch mal deinen Keller. Dann sagt der Hans Bub, und da stehen die Kisten, in denen all das drin liegt, was du dir als Ausrede zurechtgelegt hast, warum du noch nicht heilig bist. All die Vorwürfe, vielleicht auf deine Eltern hin, die sind nämlich auch schuld, weil sie dich falsch erzogen haben. Die Vorwürfe auf deinen Ehemann, der so und so und so ist und deshalb kannst du noch nicht heilig werden. Und da wird er so sagen, könnte ich mal alle deine Ausreden haben? Alle deine Vorwürfe? Alles, was du da im Grund des Herzens hast, wisst ihr, ihr merkt das, was in eurem Keller ist, im Kellergewölbe eurer Seele. Ihr seid ja nett mit euren Nächsten. Aber wenn sie euch so richtig blöd kommen, dann geh mal in den Keller und hol das alles wieder nach oben. Du hast immer schon so und so und so und so getan. Schon vor 20 Jahren habe ich dir das gesagt. Kennt ihr sowas? Und die ganzen Vorwürfe, die ihr so richtig schön gesammelt und in Schatullen habt, die kommen dann und dann schmeißt es dem anderen mal gescheit um den Kopf, damit er endlich weiß, dass er doch selber schuld ist. Ja? Also wenn ihr euch auf Jesus einlasst, dann möchte er das alles haben. Und ihr braucht keine Kisten mehr im Keller. Ihr braucht überhaupt keine Ausrede, warum ihr nicht gut seid. Also, Exerzitien, hineinschauen, was bindet mich? Was hat letztlich die Funktion eines Götzen? Wenn ich das nicht habe und wenn das nicht so läuft, wie ich es gern hätte, aber dann werde ich fuchsteufelswild. Oder ich werde unglücklich. Das gehört weg. Und ich sage den Leuten oft in der Fastenzeit, bitte Fastet doch in den Dingen, die euch die Zeit nehmen, bei Gott zu sein. Also, wenn du sowieso nicht scharf bist auf Wurst, dann macht Wurstfasten nicht allzu viel Sinn, nicht? Dann wäre es vielleicht gescheiter, du würdest an 3 Tagen in der Woche nicht fernschauen. Oder wenn du Handy- und Fernsehsüchtig bist, wie wir es alle schon teilweise sind, würde ich sagen, dann entschließt du dich einfach, die E-Mails nur alle 2 Tage an einem Abend 1 Stunde anzuschauen oder 2 und sie abzuarbeiten. Und ansonsten bleibt das Ding einmal zu. Das wäre heute, glaube ich, recht fruchtbares Fasten, weil viele schon 15 Mal am Tag dauernd kontrollieren müssen, ob schon wieder ein neues SMS da ist, ein neues E-Mail, eine neue WhatsApp-Meldung oder was es da sonst alles gibt. Oder? Fasten dort, wo etwas den Platz Jesu beansprucht. Also das 4. Loslassen, verzichten, allem, was süchtig macht, was bindet, was Gottes Platz in meinem Herzen besetzt. Und zwar deshalb, weil ich frei sein will von Bindungen. Ich will frei sein für die Liebe, ich will frei sein fürs Gutsein. Wir kommen zum nächsten Schritt. Auch ziemlich anspruchsvoll. Das eigene Leben annehmen, so wie es ist. Auch die Welt, meine Umgebung, und zwar ohne Angst. Ich nehme mein eigenes Leben an, wie es ist. Alles, was ich annehme, auch meine Mitmenschen, was ich sozusagen als mein Kreuz trage, wird zum Segen. Alles, was ich annehme und bejahe, wird zum Segen. Wisst ihr, wir haben oft eine falsche Vorstellung von Erlösung. Wir glauben, Gott müsste alle Schwere aus unserem Leben wegnehmen. Ich habe euch am Anfang gesagt, in dieser Welt habt ihr das Paradies nicht. Und es ist mal gut, wirklich darauf zu verzichten. Weil diese falsche Vorstellung, in dieser Welt müsste alles perfekt sein, lässt euch sehr leicht anderen alles Mögliche vorwerfen. Dein Partner kann dich nicht glücklich machen, das kann nur Gott. Einverstanden? Es kann gut sein mit ihm, der kann uns helfen, ich bin dankbar, dass er da ist. Aber ich weiß, ewige Glückseligkeit gibt es im Himmel. Ich darf teilweise etwas davon verkosten, aber in dieser Welt werde ich das Paradies nicht haben. Und das habe ich oft gesehen in der Seelsorge. Manche Leute heben deshalb, weil sie die Kreuze, die in ihrem Leben sind, nicht annehmen, andere auf, die dann wirklich wehtun und für die sie wirklich nicht die Ausstattung haben. Darum achtet ein bisschen. Jesus sagt zu uns, du sollst täglich dein Kreuz tragen. Und da gibt er dir immer die Kraft, das verspreche ich euch. Auch wenn ihr sterben müsst, wenn ich es jeden Tag bejahe, die kleine Theresia sagt einmal, wenn ich an morgen denken würde oder an gestern, würde ich verzweifeln, aber heute und jetzt will ich dich lieben. Für jetzt gibt er mir die Kraft. Und wo ich dann murre, gegen das mich auflehne, was jetzt gerade vor mir steht, dann bin ich in Gefahr, dem eigentlichen Kreuz, das Jesus für mich ausgesucht hat, nicht zu nehmen. Und dann hole ich mir selber, was ich so will, gell? Und das ist dann oft eckig und kantig und lästig und tut weh. Ich habe oft über das Wort nachgedacht, mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Ich habe öfters gesagt, Jesus, du lügst. Also das Joch, das ist gar nicht leicht und das drückt wirklich. Habe dann aber schon gemerkt, solange ich mich dagegen wehre und solange ich es nicht als meine Aufgabe bejahe und annehme, solange tut es weh. Und so lange ist es lästig und so lange rebelliere ich und so lange kommt mir die Kraft nicht zu und das rechte Erkennen, dass ich es wirklich mit der Kraft Gottes tragen kann. Bitte, das soll jetzt keine Theorie bleiben. Schaut in euer Leben. Ihr werdet Situationen erkennen, da habt ihr durch eure Rebellion und eure Ablehnung und euer Wehren einen echten Schaden angerichtet. Wo hat das marianische Fiat mihi, mir geschehe, mir werde, und zwar genauso, wie es Jesus jetzt will, wo hat es gefehlt? Dahinter steht natürlich das Vertrauen, dass der liebe Gott keinen Fehler macht, dass der das schon richtig bemessen hat. Und wenn, wisst ihr, wir müssen mehr lernen, das zu bejahen, was ist, und uns ausstrecken nach der rechten Erkenntnis und der Kraft, das
richtig tragen, mit dem richtig umgehen zu können, dann wird dir alles zum Segen. Aber wir haben oft die Erwartung, wenn ich bete, dann muss der liebe Gott es doch endlich einmal wegnehmen. Und oft lästert er das, weil genau das dir hilft, demütig zu bleiben und näher bei Gott zu bleiben. Habe ich oft gehört, dass mir irgendjemand gesagt hat, ich habe so gebetet, dass der liebe Gott mich von dem befreit. Aber im Rückblick kann ich sehen, weil er mir es nicht genommen hat, bin ich viel näher bei ihm geblieben. Sonst wäre ich gleich wieder meine Wege gegangen. Wisst ihr, im Nachhinein schaut manches dann wirklich ein bisschen anders aus. Aber wenn ihr geistlich heil werden sollt, muss ein Ja hinter euer Leben. Ja hinter die Situation in der Familie, hinter die Arbeitssituation, hinter dein Umfeld, deine Verwandtschaft. Vielleicht hast du eine Verwandtschaft, die dir furchtbar auf die Nerven geht, kann ja auch sein, nicht? Das ist deine Verwandtschaft. Lieb sie. Manchmal muss man mit zusammengebissenen Zähnen leben, oder? Aber eh schon gesagt, Liebe hat viel damit zu tun. Ich liebe dich trotzdem. Gut. Erst wenn wir diese 5 Schritte durchgegangen sind, ich weiß, zu wem ich gehen kann. Gott ist mein Gott. Alle Sünden, Ängste, Verzweiflungen, Nöte, Bindungen bringe ich ihm. Jetzt bitte ich ihn um, also ich bitte zunächst um Verzeihung für all diese Dinge. Dann vergebe ich allen alles, dann verzichte ich auf das, was nicht ist und nehme das an, was ist. Wenn ihr das durchlaufen habt, dann könnt ihr euch richtig um Erlösung bitten. Dann bekommt auch die Richtung des Gebetes, die wird dann richtig. Und dann einfach zum Herrn Jesus, bitte heile, mach du alles gut und sinnvoll. Ich weiß, du hast schon alles bezahlt, ich nehme das jetzt vertrauensvoll in Anspruch, für mich und für diejenigen, die gegen mich sündigen oder gegen andere sündigen. Er soll mich auch erlösen im Leben von anderen. Da bitte ich euch wirklich, das immer wieder mitzunehmen. Oder wie wir haben es gerade vorgestern Abend gebetet. Herr, ich vergebe allen alles ganz. Ich bringe dir alle meine Sünden, Ängste, Sorgen, Nöte. Du bist mein Erlöser. Bitte erlöse die anderen, die mir Böses getan haben, in meinem Herzen. Räum das aus und schenk mir neu deine Liebe für sie. Und auch denen, denen ich furchtbar auf die Nerven gegangen bin, an denen ich schuldig geworden bin, Herr, erlöse mich in ihren Herzen. Reinige ihr Herzen, dass dort nichts zurückbleibt, wo der Böse andocken kann und dann wieder neu Böses hervorbringen kann. Wisst ihr, der setzt sich, da kriege ich oft einen Zorn auf den Bösen. Also wenn man möchte, Ohrfeigen, nicht? Erst bringt er jemand dazu, dich zu verletzen. Und dann hockt er sich in die Wunde rein und wird dort der Ankläger. Wenn Gott dich liebt, warum hat er das denn zugelassen? Er will dich wegbringen vom Herrn. Er verführt dich dort in deiner Wunde zur Sünde. Er weckt in dir den Hass und den Zorn und das Selbstmitleid, das nichts anderes ist wie eine Form des Stolzes. Merkt ihr, der hockt in die Wunde und dort verführt er dich zum Bösen. Wenn alle nett mit mir sind, ist die Versuchung, etwas Böses zu tun, nicht so groß, oder? Aber wenn der andere böse mit mir ist, dann bin ich in Versuchung, wirklich zu sündigen, in den Hass zu gehen, etwas Böses zu wollen, zu verfluchen, zu verwünschen, ich weiß nicht was alles. Drum, da müsst ihr aufpassen, wenn andere euch treffen, wenn dir Unrecht geschieht, dann bist du in der Gefahr, am meisten in Gefahr zu sündigen. Was dich aber von Gott und von der Gnade trennt, ist niemals das, was ein anderer tut. Das, was dich von Gott trennt, ist nur, was du selber sündigst. Verständlich? Und wenn dich der Böse nicht direkt angreifen kann, dann schaut, dass er jemanden findet, der dich verletzt und angreift und enttäuscht, oder? Und dann treibt er dich so in die Depression oder in den Zorn, oder? Versteht ihr? Drum, dann müsst ihr die Ohren spitzen. Und dann ist wieder das gefragt, was ich auch schon erzählt habe. Wenn ein Berg von Problemen vor mir steht und ich komme nicht drüber, und dann stehe ich da wie die Maus vor der Schlange, die mir es dann gleich frisst, nicht? Kurve kriegen, ab zu Jesus. Jesus, du bist allmächtig. Dein Ostersieg gilt in alle Ewigkeit. Ich komme jetzt zu dir und berg mich bei dir und dann hocken wir ein Kind bei dir auf den Schoß und dann schauen wir die Sachen mal von dir aus an. Habt ihr ganz andere Freiheitsgrade. Drum dieses ab zu ihm, bei ihm sein, von ihm her denken, vom Wort Gottes her die Welt sehen, das hat sehr viel mit Erlösung zu tun. Also zu bitten, dass den anderen erlöst, dass er mich erlöst, macht den Schaden und die Wunden wieder gut, die ich zugefügt habe, die andere mir zugefügt haben. Und der letzte Schritt ist dann wirklich, um die Liebe zu bitten, die Jesus zu den Menschen hat. Dass die Liebe, die Jesus zum anderen hat, in mir da sei. Und das ist ja das ist wieder diese Agape, von der wir gesprochen haben. Also jene Liebe, die bedingungslos und reuelos ist und immer da ist. Von diesen 7 Schritten möchte ich jetzt gern zu geistlichen Mitteln gehen und euch etwas über geistliche Medikamente oder geistliche Mittel sagen. Das erste geistliche Mittel ist genau das, warum wir beim letzten Schritt gebetet haben. Beim letzten Schritt bitten wir um die Liebe, die Jesus zum Menschen hat. Das durfte ich nun wirklich lernen. Am Anfang macht man professionell Seelsorge. Man hat im Herzen so, man möchte dem anderen jetzt auch sagen, was Sache ist, gell? Und ihn bekehren. Das Erste, was du sicherstellen musst, habe ich in meinem Herzen Wohlwollen. Liebe. Geht es mir wirklich um dich, um den anderen, der jetzt zu mir kommt? Brauche ich ihn, damit er bestätigt, dass ich ein guter Seelsorger bin? Oder geht es mir jetzt einfach, dass ich die Liebe des Herrn in seine Gegenwart trage, dass ich die Wahrheit des Herrn in seine Gegenwart trage? Leute, das habt ihr alle schon x-fach erfahren. Solange ihr eurem Ehepartner endlich sagen wollt, dass der kapiert, was er zu tun hat, werdet ihr über Streiten meistens nicht hinauskommen. Und ändern tut sich nichts. Wer hat diese Erfahrung schon gehabt? Das Böse musst du in deinem Herzen niederringen und dich entscheiden, gut zu sein. Und ich bin zu ihm gut, obwohl er noch nicht so gut ist. Denn hier siegt die Liebe und sonst gar nichts. Ich bin manchmal, wenn ich furchtbar im Stress war und wieder in ein Krankenzimmer gegangen bin, vor der Tür stehen geblieben, ein paar Minuten, und gesagt, bitte Herr, hol mich wieder runter. Ich brauche jetzt da Ruhe im Herzen. Ich brauche dich. Weil sonst trage ich da Hektik, vielleicht sogar Widerwillen. Oder wenn du eh keine Zeit hast und dann für die anderen die Arbeit machen sollst und das hast du noch so in dir, jetzt muss ich halt da auch noch hin. Das ist nicht die Liebe, die heilt. Das erste Mittel ist die Liebe Gottes in meinem Herzen, die den anderen Heilung bringt. Ja? Wohlwollende, vorbehaltlose Bejahung der jeweiligen Person. Das hat etwas mit göttlicher Liebe zu tun und die heilt. Das zweite Heilsmittel oder geistliche Mittel ist Katechese, Rat, Erklärung, das, was ich jetzt mit euch tue. Ich versuche euch ein paar Gesetzmäßigkeiten des Betens zu lehren, ein paar Gesetzmäßigkeiten geistlichen Heils beizubringen, oder? Zu sagen, was verletzt euch? Was ist ein Götze, wie können wir die Geister unterscheiden, das ist Rat. Viele können nicht aus der Fülle des Glaubens leben, weil sie nichts wissen. Das ist in der Ehe und in der Beziehung auch so. Viele verletzen sich, weil sie einen anderen nicht kennen. Und weil sie zum Beispiel nicht im Blick haben, dass Männlein und Weiblein unterschiedlich ticken und unterschiedliche Bedürfnisse haben, oder? Ihr Eheleute, schaut hinein, wie ihr angefangen habt. Hättet ihr am Anfang schon das gewusst, was ihr heute wisst, hättet ihr euch manches erspart, oder? Es hat auch etwas zu tun mit Wissen. Und das tut mir echt leid, gell? Wenn du einen Führerschein machst, der kostet 3.000 Euro, sage ich mal, du musst, weiß ich, wie viele Stunden Theorie machen, so und so viele Stunden Praxis, aber Ehe ist ja wohl ein bisschen was Anspruchsvolleres wie Autofahren. Und da machen wir keine Ausbildung, da gehen wir nicht hinein, da sausen wir drauf los und tun uns gegenseitig weh. Das war auch das Anliegen der Familiensynode, dass man gesagt hat, bitte helft den Leuten, dass sie wirklich vorbereitet in die Ehe gehen können. Also Lehre. Das nächste, das Wort Gottes, dazu haben wir schon einiges gesagt. Das Wort Gottes hat die Kraft, das zu wirken, wozu Gott es ausgesandt hat. Und das durfte ich öfters erleben bei Menschen, die im Ursprung so verletzt waren. Also, was weiß ich, das waren extreme Sandwich-Kinder, die hat niemand letztlich gebraucht oder erwartet, gell? Und waren dann einfach da und haben die Liebe nicht erfahren, vielleicht von dem Vater, von Mutter. Oder erinnere mich an einen jungen Mann. Der Vater wollte unbedingt, dass die Mutter ihn abtreibt, weil sie es nicht getan hat, hat er 9 Monate nicht mit ihr geredet. Und hat ihn völlig abgelehnt. Das ist natürlich etwas, was tief eine Seele verwunden kann. Gell? Und dann ist es schwer zu glauben, dass ich wirklich geliebt bin, wenn ich es von Anfang an nicht gespürt habe. Und dem haben wir dann auch diese Worte mitgegeben und er musste sie 5-mal am Tag wie eine Tablette nehmen. Also diese Worte, die wir zum Teil schon aufgeschrieben haben, es gibt ja hunderte davon, wo Jesus seine Liebe zu uns bezeugt oder Gott. Und das ging dann knappes Jahr. Auf einmal kommt er, sagte, jetzt ist es anders. Da hat dieses Wort Gottes in ihm einfach einen Schalter umgelegt, würde ich heute sagen. Und der wusste, der ist in der Welt, weil Gott ihn hier haben will. Und der wusste, dass er so, wie er ist, von Gott geliebt ist und gewollt ist. Und dann erst ist er ehefähig geworden. Weil sonst sind solche Leute ein Fass ohne Boden. Und der Partner, der kann lieben und tun und machen, was er will. Der andere glaubt nie, dass er geliebt ist. Weil er so ein Defizit hat im Ursprung. Also das Wort Gottes heilt wirklich, wenn man es lässt. Wenn ich es als solches annehme, wozu es Gott gesandt hat. Das nächste geistliche Mittel ist dann Metanoia, Umkehr, Umdenken. Ich habe euch ja bewusst dieses Bild gezeigt. Was von Gott her kommt, die Offenbarung Gottes annehmen und jetzt die Welt von dort her denken, mein Sein von dort her verstehen, wer ist Gott, was ist die Welt, wer bin ich? Ich denke es von ihm her. Umkehr heißt Umdenken. Ich denke von der Seite her, die Gott mir zeigt. Oder wenn ich von der Welt her schaue, dann würde ich in vielen Bereichen völlig anders denken. Ein zölibatäres Leben von der Welt her gedacht, ist ein Quatsch. Und je mehr die Kirche weltlich denkt, je mehr wird sie das Zölibat abschaffen wollen. Ist logisch, oder? Wenn ich es aber von Gott her denke, ich finde es immer so lustig, dass die Leute ein Zölibat abschaffen wollen. Der ist ja für euch da, nicht für mich in erster Linie. Das heißt, Jesus ist der eine gute Hirt und der Priester wird auf eine neue Weise eins mit Christus, so wäre es von der Gnadenökonomie her. Er soll nämlich Haupt und Hirt sein. Und das Hirtsein hat eine spezifische Form, nämlich die Form Jesu Christi. Jesus ist aber der Hirt, der sein Leben wirklich gibt für die Herde. Das heißt, ihr habt das Recht, mich aufzuessen, mich zu verbrauchen. Ihr seid der Ort meiner Hingabe und da soll ich mich ganz schenken. Johannes Paul hat gesagt, wir sollen unsere Gemeinden lieben mit der Beschwingtheit eines Bräutigams. Ihr seid meine Braut, ihr sollt euch verwöhnen, lieben. Und wenn ihr das selber nur Frau und 5 Kinder habt, dann habt ihr weniger, bitte. Oder? Ja oder nein? Also, bloß ich muss es wissen, dass ihr der Ort meiner Hingabe seid und dass ich mein Leben verbraten darf für euch und dass der liebe Gott euch dadurch etwas schenkt, was ihr euch selber gar nicht geben könnt. Oder? Darum ist es auch wichtig, dass ein Priester lieben kann, sich geben kann, hingabewillig und hingabefähig ist, weil sonst ist es nur ein Ärgernis für die Leute. Einverstanden? Und in diesem Kontext macht es schon Sinn, zölibatär zu leben. Muss auf die Uhr schauen. Hinzu kommt, wenn man das Thema noch kurz hier integrieren will, wisst ihr, es gibt ja einen gottgeweihten Stand, es gibt das Ehesakrament, Ur- und Vorbild für die ganze Kirche ist Maria, sie ist Jungfrau, Braut, sie ist Mutter. Das Mütterliche ist mehr im Ehestand abgedeckt, nicht? Kinder empfangen, Leben empfangen, ins Leben hineinführen, auch Leben fördern. Und im gottgeweihten Stand ist mehr das jungfräulich-bräutliche angelegt. Und der Endzustand der Seele im Himmel, da ist immer Jesus der Bräutigam und wir sind die Braut. Im Himmel wird nicht geheiratet, sagt Jesus, oder? Und wir Gottgeweihten sind eigentlich dazu da, für euch ein Hinweisschild zu sein, dass das Endgeheimnis ist, Christus ist der Bräutigam deiner Seele. Drum, eine Schwäche der Kirche ist immer auch eine Schwäche der Gottgeweihten. Wir sollen etwas, was in Ewigkeit sein wird, in dieser Welt schon bezeugen. Die Lehrschreiben dazu sagen, wir sind ein eschatologisches Zeichen, eines, das in die Zukunft verweist. Darum darf es auch ruhig sein, dass wir im Habit durch die Gegend laufen, das kann euch ruhig erinnern, hoppla, das Letzte habt ihr nicht hier in der Welt, das ist nämlich drüben. Und hoffentlich sind wir ein Zeichen für den Himmel und sind nicht verweltlichter wie die Weltleute. Auch da gibt's eine gewisse Gefahr in heutiger Zeit. Darum erbittet von uns Priester, ich hätte es gerade gesagt, göttliche Haltungen und Handlungen. Erbittet von uns den Segen, erbittet von uns die Sakramente, erbittet von uns, dass wir euch Übernatürliches lehren. Weil mit Weltgeschäften könnt ihr euch besser aus, wie mir, dazu braucht ihr uns nicht. Und darum finde ich es so langweilig, wenn Priester dann nur noch Psychologie machen und Soziologie und sich von der Welt her bestimmen lassen. Dann enthalten sie euch genau das vor, wofür sie geweiht sind. Denn Weihe heißt ja aus dem Profanen, aus dem Weltlichen herausgenommen werden, Gott übergeben, damit Gott an den Menschen handeln kann und die Menschen ihren Dienst vor Gott leben können. Also wir gehören nicht der Welt, wir sind in der Welt und wir handeln in der Welt, aber hoffentlich gehören wir Gott und bezeugen ihn und nicht irgendwelche Weltgeschäfte. Und darum kann es doch nicht das Anliegen des Gottesvolkes sein, dass wir so leben wie ihr alle. Dann braucht es uns nimmer. Ihr könnt es auch so sagen, wenn wir euch nicht Heiliges bringen und ewiges Leben, dann werden wir wie schal gewordenes Salz, sagt Jesus. Die Leute werden es zertreten. Der nächste Punkt, Gebet. Dieses Nah bei Gott sein ist wirklich ein geistliches Mittel. Oder? Das, was ich im ersten Punkt euch schon gesagt habe, wirklich zum Herrn gehen. So wie ich bin, ich bitte dich, Herr, erlöse. Und das Gebet, das habe ich hier auch schon versucht, ein bisschen euch ins Bewusstsein zu bringen, das ist Lobgebet, das ist eine Freude am Herrn, das ist Lobpreis, das ist Dankgebet. Dann haben wir auch ein Bittgebet, dann haben wir auch ein Sühnegebet, dass ich sage, Jesus, bitte, das Schwere, das jetzt in meinem Leben ist, ich schenke es dir wirklich, lass es sühnend und entsühnend hineinwirken in diese Schöpfung, in diese Welt. Und wir sind ein bisschen in Gefahr in unseren Kreisen, dass unser Beten nur ein Betteln ist. Ich werde nie vergessen, ich durfte in Rom mal für die ghanesische Gemeinde, also für die Leute aus Ghana, einen Sommer lang die Heilige Messe feiern. Wir haben keine Messe unter 2,5 Stunden gefeiert. Die haben gesungen und tanzt und wenn du das Allerheiligste erhoben hast bei der Wandlung, dann haben die das Tanzen angefangen. Ich habe gar nicht gewusst, soll jetzt oben, Jesus soll jetzt da bleiben oder soll ich weitermachen oder wie tun wir jetzt. Nicht? Aber das ist einfach gemacht, in völliger Natürlichkeit haben die erfreut gehabt über die Gegenwart des Herrn. Dann habe ich gepredigt in Englisch, setz mich hin, dann kommt ein junger Mann, stellt sich ans Ambo, hat alles mitstenografiert und hat alles auf Suaheli übersetzt und hat es ihnen nochmal erzählt. Wow. Aber du hast gemerkt, da wird mit allen 5 Sinnen gefeiert, da wird mit dem ganzen Sein die Gegenwart Gottes gefeiert. Und da fehlt bei uns schon manchmal ein bisschen was. Gell? Drum, beten heißt eine Freude am Herrn, mal zuerst, oder? Danke, Lob, ich freue mich, dass du mein Gott bist und nicht irgendwie jemand anderer, oder? Dann habe ich ein paar Sachen, um die ich bitte. Dann bitte ich ihn auch, dass es fruchtbar wird, was da ist. Und dann stehe ich für die anderen ein. Das ist auch so ein Kriterium. Wenn dein Beten zu 80% nur für dich selber da ist und zu 20% für die anderen, dann bist du nicht grob weit im geistlichen Leben. Einverstanden? Einverstanden? Okay. Das ist sogar oftmals so, wenn du beginnst, entschieden für die anderen einzutreten, dann löst der liebe Gott deine Probleme im Vorbeigehen. Wenn du endlich dich verwenden lässt, für andere einzustehen, dann räumt er bei dir nebenbei auf. Ja? Weil nicht selten dann unser Beten eine Engführung wird. Ich bin ganz konzentriert auf einen Missstand. Gell? Und den muss er doch endlich ändern. Und wenn er nicht ändert, dann bin ich todunglücklich. Und der liebe Gott hört mich nicht. Der hört dich in 5000 Sachen. Aber du bist so völlig gebunden an diese eine Sache, die dir nicht wegnimmt. Dabei der heilige Paulus sagt, ich habe Gott dreimal gebeten, dass er den Stachel aus meinem Fleisch zieht. Ich würde mich echt interessieren, was das war. Leider wissen wir es nicht. Ja? Und dann sagt er, hat er nicht gemacht. Hat mir einfach gesagt, meine Gnade genügt dir. Lass den Stachel. Solche Stachel habt ihr auch, oder? Merkt ihr? Das Gebet führt in die Freiheit, führt in die Weite, will das Herz größer machen, dass Gott endlich ein bisschen besser Platz hat in dir. Und immer dann, wenn er es weitermacht, dann schreist du meistens ein bisschen, weil Herzweiten tut weh, gell? Ist weg vom Ich hin zum Du. Also geistliche Mittel, Liebe, Wissen, Lehre. Drum, wisst ihr, das ärgert mich auch, gell? Ihr habt einen Katechismus, kennt ihr den? Lest ihn, Bedienungsanleitung für ein glückliches Leben. Der gehört auf den Nachttisch, außer der Mann ärgert sich drüber, aber sonst. Lies immer mal wieder zwei, drei Absätze, denk drüber nach und freu dich, was du glauben darfst. Okay? Wort Gottes, umkehren, das Wort Gottes darf erschwert sein, es darf mir helfen, die Dinge zu unterscheiden und zu trennen, auszulösen. Dann das Gebet. Das persönliche Gebet, das Fürbittgebet anderer, wir praktizieren es ja hier. Viele gehen zu den Schwestern und sagen, Schwestern, betet mal mit mir. Das könnt ihr jetzt zu Hause auch machen. Tut es euch zusammen und betet. Dann gibt es auch ein autoritatives Gebet. Ich bin froh, dass der Bischof bei uns ist, weil das durfte ich im Heilungsdienst öfters erleben, dass die Bischöfe wirklich die Fülle der priesterlichen Vollmacht haben. Und wenn die etwas trennen, ist getrennt. Gell? Also das Wort Jesu, was ihr auf Erden bindet, ist im Himmel gebunden. Was ihr auf Erden löst, ist im Himmel gelöst. Das ist wahr. Ich kann euch nur viel Mut machen, das zu glauben und auch in Anspruch zu nehmen. Das mächtigste geistliche Mittel, das uns gegeben ist, ist das Sakrament. Auch da, oder ich versuche euch immer wieder zur Messe hinzubringen, dort vollzieht sich's Leiden, Sterben, Auferstehen Jesu zur Erlösung heute, jetzt. Drum hat es Gott so eingerichtet, dass sein Erlösungswerk an allen Orten, zu allen Zeiten gefeiert werden kann. Das Wort Jesu, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, bezieht sich zutiefst über seine reale Präsenz, sein reales Handeln in den Sakramenten. Darum einer der größten oder der besten Exorzismen ist eine gescheite Beichte. Ja? Heute ist es oft so, dass man den Leuten helfen muss zu beichten. Habe ich, die auf Exerzitien sind, die kennen das schon, aber ich erzähle es trotzdem noch einmal. Kam mal eine Frau zu mir und sagt, ich möchte gern beichten. Vom ganzen Verhalten habe ich mir gedacht, so kirchlich sozialisiert scheint sie mir nicht zu sein. Sage ich, warum wollen sie beichten? Sagt sie, ja, ich muss Antidepressiva nehmen. Meine Freundin war auch bei Ihnen. Die musste auch Antidepressiva nehmen und braucht jetzt keine mehr. Ich möchte sie gern loswerden. Sage ich, das ist gut. Aber jetzt mal überlegen, wer ist der liebe Gott? Dann überlegen wir, was ist seine Ordnung? Dann überlegen wir, will ich Gebote überhaupt halten? Will ich überhaupt umkehren? Kann ich Reue erwecken? Also wir haben 3 Sitzungen gebraucht, 3 Termine und immer wieder Hausaufgaben mit nach Hause gegeben, bis sie überhaupt beichten durfte. Weil das nützt nichts. Wisst ihr, Beichte ist nicht irgendein Hokuspokus, sondern ist Umkehr. Ich will heim zum Vater, ich schaue an, was nicht passt und dem stelle ich mich auch und ich entscheide mich, ein anderes Leben zu führen. Und weil heute so viele das nicht mehr so kennen, macht es Sinn, dass man ihnen hilft. Ich sage das oft, wenn jemand kommt nach einem Jahr und sagt, meine letzte Beichte war vor einem Jahr, ich war 3-mal zornig, 1-mal nicht in der Kirche und habe geflucht, Herr, sei mir Sünder gnädig, dann sage ich, darf ich Ihnen ein bisschen helfen. Und dann gehen wir halt einmal die 10 Gebote so durch und die 7 Hauptsünden und dann meistens finden wir schon ein bisschen was. Nicht? ist natürlich, man muss vorsichtig sein, dass man niemandem zu nahe tritt, das versteht sich schon. Aber Leute, oder wenn etwas gesund werden will, dann muss ich den Dreck schon anschauen. Wenn der Arzt beim Geschwür nur drüber streichelt und eine Salbe drauf schmiert und es nicht aufschneidet, und dann stirbt er an einer Blutvergiftung. Das ist im geistigen Leben genauso. Also da könnt ihr viel, viel Gutes tun, indem ihr Leuten helft, sich auf die Sakramente vorzubereiten. Ich habe Gott sei Dank einige Laien, die das hervorragend können. Wenn ich dann komme, dann darf ich Leuten die Beichte abnehmen, die 30 Jahre nicht mehr beichten waren, die abgetrieben haben, die irgendwas wirklich haben, was die Seele massiv belastet. Aber da gibt es Leute, die bereiten die vor und die bereiten die nach, und ich kann kommen und operieren. Dann kann ich priesterlich handeln. Wenn ihr das alles selber machen müsst, dann kann ich vieles nicht. Ja? Also da werdet ihr schon gefragt, Zeugnis zu geben, ein bisschen sich auszukennen, den Menschen zu helfen, die Sakramente in Anspruch zu nehmen. Etwas, was wir in unserer Zeit sehr vergessen haben oder auch verloren haben, sind Sakramentalien. Segen. Wir im Kloster haben da wirklich eine Kultur entwickelt bei uns. Da kommt der Bruder, der Pater Markus, sagt, du, mir geht's heute echt schwer, es ist so mühsam, segne mich. Beide meine Hände aus, segne ihn, setze ihn frei, und dann marschiert er weiter. Ich mache das genauso, wenn es mir so geht. Geht und holt den Segen von den Priestern, die freuen sich drauf. Also die Sakramente, die wirken ja aus sich heraus, die sind immer gültig, ob der Priester würdig ist oder nicht. Bei den Sakramentalien hängt es vom Glauben ab. Ihr kennt vielleicht den Dr. Ecker. Immer wenn der in der Nähe ist, sagt er, Anton, kannst du mich segnen? Der glaubt aber an den Segen, und ich glaube auch an den Segen, und dann bezeugt er, sagt du, es ist wieder ganz anders, seit du mich gesegnet hast. Versteht ihr? Das hängt vom Glauben ab. Ja? Also nützt es wieder. Früher haben die Eltern die Kinder gesegnet. Ihr Väter, ihr habt eine Segensgewalt über eure Kinder. Die ganze Schrift ist voll davon, wie der Vater seine Nachkommen segnet. Segen heißt, ich lege die Güte Gottes auf dich. Benedizere, maledizere, verfluchen und segen. Ja? Religien, Weihwasser, geweihte Gegenstände. Leute, ihr könnt euch viele Geschichten vom Befreiungsdienst erzählen, wo Satanisten der Kirche verwüstet haben und alle möglichen Sachen angestellt haben. Und der Pfarrer hat gefragt, ja, warum konnten die überhaupt in die Kirche? Das ist doch ein geweihter Raum. Und hat jemand, der ein bisschen eine Gabe der Bilder hatte, gesagt, wie lange hast du da hinten kein Weihwasser mehr? Ja, das machen wir seit Jahren nimmer. Sagt, ja, drum können sie rein. Wisst ihr, das ist nicht dasselbe. Die haben ihre Bedeutung. Ein Weihwasser gehört in jedes Haus, oder? Und eine geweihte Muttergottesstatue oder ein geweihtes Kreuz gehört in jedes Haus. Da kann das Böse nicht so vorwerken, wie wenn ihr die Sachen nicht drin habt. Erfahrung über Jahrhunderte. Aber wir modernen Menschen, wir brauchen das alles nicht. Ja? Ein weiteres Mittel zur Erlösung und zur geistlichen Heilung ist das Opfer. Und die Askese. Oder Jesus schickt die Apostel 2 und 2 aus und sagt, sie sollen Kranke heilen und Dämonen austreiben. Und dann sind sie in einer Situation, da können sie den Dämon nicht austreiben. Dann bringen sie ihn mit, kommen zu Jesus, Jesus treibt ihn aus. Sagt er, warum konnten wir das nicht? Sagt er, ja, manche Dämonen kriegt man nur mit Fasten und Beten los. Ja? Das ist bei uns genauso. Manche Belastungen kriegt sie nur los, wenn er mal entschieden auch in Askese geht und sagt, okay, ich faste mal in diesem Anliegen, dass da was weitergeht, und ich bete. Gell? Und auch bewusst die Dinge, die euch der Alltag abverlangt, wirklich zum Opfer machen. Jesus, das schenke ich dir. Das kostet mir jetzt echt viel, aber das ist meine Gabe vor dir. Und da dürft ihr auch ein Bewusstsein haben, das ist kein Klump, würde man im Balderschwang sagen. Also, wenn mir etwas so viel abverlangt, ich hatte im letzten Jahr eine Situation in einem der Vereine, denen ich vorstehe, das hat mir wirklich viel abverlangt. Viele hunderte Kilometer, viele Sitzungen, es war mühsam, es war schwer, und ich habe gedacht, lieber Gott, das mache ich alles nebenbei, muss das jetzt sein? Bis er gesagt hat, okay Herr, ich weiß nicht, wen du damit alles erlösen willst, aber du kriegst mein volles Ja. Und solange es lästig ist, ist es lästig, dann tragen wir es halt. Das ist meine Opfergabe vor dir. Hat mir viele Stunden gekostet, viel Frohsinn, wenn du so willst. Es war einfach schwer. Aber wenn ich es zur Opfergabe mache, ist es eines der wichtigsten, der gewaltigsten Dinge, die ich habe. Und wisst ihr, diese Freiheit auch zu haben, zu sagen, da ist etwas in meinem Leben, das schwer ist. Das verlangt mir jetzt viel ab. Aber das schenke ich dir. Und das ist nicht eine Kleinigkeit, sondern ist ein Teil meines Lebens. Das ist eine Lebensqualität, die ich dir zur Opfergabe mache, weil ich dieses Schöne jetzt nicht erleben kann, weil irgendjemand böse ist oder sonst was. Merkt ihr das? Ihr sollt, das hat etwas zu tun mit Lebenshingabe. Und die vollzieht sich im Konkreten. Ihr müsst es hineinbuchstabieren in euer Leben. Für uns Passionisten etwas vom Schönsten und vom Wichtigsten, Schlüssel des Kreuzes. Also man kann wirklich, wie es der heilige Bruder von Altötting, der Bruder Konrad gesagt hat, mein Buch ist das Kreuz. Also wenn du das anschaust, wie Jesus die Welt rettet, das deutet vieles in der Welt einfach um. Das Leid aus Liebe getragen hat immer Frucht, Erlösungsfrucht. Und wenn ich das mal begriffen habe, also nicht nur da, sondern auch im Herzen, dann kann ich es auch ruhig zulassen, dass mir Leid zugemutet ist. Dass Lebensverlust sich in meinem Leben vollzieht und es darf sich vollziehen, weil ich gehöre zu Christus. Und dem Knecht geht es doch nicht besser wie dem Meister. Schlüssel des Kreuzes möchte ich das nennen. Das ist wirklich ein Schlüssel zum vollständigen Versöhntwerden mit deiner Lebensgeschichte. Und das gibt es in keinem Glauben und in keiner Weltanschauung. Dass Leid, Lebensverlust wirklich Sinn machen in der Nachfolge Jesu zur Erlösung der Welt heute. Wir haben auf das Wort geschaut des heiligen Paulus, an meinem Leib ergänze ich für die Kirche, was an den Leiden Christi noch fehlt. Je mehr dich diese Liebe, die Agape Gottes, die alles zum Guten führt und führen kann und führen will, weil sie unendlich ist, es ist eine unendliche Güte, eine unendliche Liebe, wenn sie dich beseelen kann, dann wirst du da mitgehen können. Und es wird dich motivieren, eher selber etwas zu tragen, als es dem anderen zuzumuten. Eher selber etwas zu tragen, als es dem anderen zuzumuten. In dir wird das Gute, der Frieden, das Erlöstsein immer wichtiger werden. Du wirst einen unbedingten Erlösungswillen in dir entdecken und dem zuarbeiten wollen. Und was es denn halt kostet, das kostet es. Schlüssel des Kreuzes. Es wäre schön, wenn du ihn jetzt anwenden kannst auf dein Leben hin. In der Vorsehung Gottes war da nichts, aber auch überhaupt nichts, was nicht die Qualität hätte, sinnvoll zu werden, erlösungswirksam zu werden. Und das wünsche ich euch. In der Osternacht singen wir neben der Osterkerze: O glückselige Schuld, die uns diesen Retter gebracht hat. O glückselige Schuld, die uns diesen Retter gebracht hat. Das versteht die Welt nicht. Das ist wirklich etwas, was über den Heiligen Geist und im Glauben uns zukommt. Wir haben jetzt gleich die Barmherzigkeitsstunde und beten den Barmherzigkeitsrosenkranz. Da ist genau der richtige Platz, an dem ihr all das Schwere, das schon da war, einfach als Opfergabe auf den Altar legt. Da ist genau der Platz, würde ich sagen, wo wir jetzt alles der Barmherzigkeit Gottes anvertrauen, was noch der Erlösung bedarf oder was noch nicht gut und noch nicht Liebe ist.